weiß nicht, wie viele von euch den Spiegel lesen. Das ist eine ältere Ausgabe schon von 1995. Ein junger Bauer in Wilmersdorf in Brandenburg, danke vielmals, in einer wunderbar idyllischen Landschaft. Es ist sehr rau besiedelt in Brandenburg, ideal für Biolandbau. Es war ein bayerischer Jungunternehmer, hat viel investiert, ein Gut gekauft, das barocke Haus renoviert, viel Aufwand hineingesteckt und einen Musterbetrieb für Kräuterzucht aufgebaut. Dann der Schock. Ein Kunde lässt den Bio-Fencheltee testen, den er von diesem Hof gekauft hat. Und es werden sehr hohe Werte an Unkrautvernichtungsmitteln festgestellt. Der Jungbauer aus Bayern hat die nicht eingebracht. Er hat einen Biohof. Er sagt, egal wie sorgfältig Biobauern arbeiten, sie können nicht sicherstellen, dass ihre Ware bis aufs Hundertstel Milligramm frei von Chemie sein wird. Wer diesen Artikel gelesen hat, der merkt, die Luft ist auch noch da. Und was der Nachbar sprayt, das kommt auch auf das Land des Biobauern. Ich fand den Artikel spannend, weil er übertitelt war mit unsichtbarer Feind. Das hat mich eigentlich zu diesem Artikel gebracht. Der unsichtbare Feind. Und dieses ganz moderne Geschehen erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Auch von einem unsichtbaren Feind. Auch eine Landwirtschaftsgeschichte, auch mit tragischem Inhalt. Unkraut im Weizen. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis schon auswendig. Hört trotzdem nochmal zu. Es steht in Matthäus Kapitel 13 von Vers 24 bis 30 an, lese ich. Unkraut wurde damals von Hand ausgerauft oder mit der Hacke behandelt. Und Jesus berichtet von einem bedrohten Bauern, der Ähnliches erlebt wie der in Wilmersdorf. Jesus erzählte ihnen ein anderes Gleichnis und sagte, das Himmelreich gleicht einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf das Land gestreut? Woher kommt das Unkraut? Er antwortete ihnen, das hat einer getan, der uns Feind ist. Da fragten die Knechte, willst du, dass wir hingehen und es ausreißen? Er sagte, nein. Damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrennt. Aber den Weizen, den sammelt mir dann in die Scheune. Es hat sehr viele Parallelen zu dem Biobauern in Brandenburg. Gute Same, eine Hoffnung auf eine gute Ernte, viel Sorgfalt. Nein, der Hausvater sagte seinen Knechten, nein, der Same war nicht schlecht, den ich verwendet habe, ich weiß es. Aber da war dieser böse Feind. Es ist eine unvermeidliche und unabwendbare Einsicht, es muss einen Feind geben, wenn hier Unkraut wächst. Wenn hier Gutes gesät wurde und es wächst Schlechtes, ist das die einzige Erklärung. Und dann kommt die brennende Frage der Angestellten, was sollen wir tun? Es ist Böses hier. Wir machen es weg. Das Unkraut ausreißen. Man spürt die Sorge, die diese Angestellten, dieses Bauern damals in der Antike, von dem Jesus erzählt hat, hatten. Sie hätten auch denken können, gut, müssen wir weniger ernten. Ein Teil des Feldes ist kaputt. Und ja, nicht fragen, ob wir jäten müssen. Das ist die mühsamste Arbeit im Garten. Nein, nein. Die waren ganz anders. Die haben mitgedacht. Sie haben gesagt, was sollen wir tun, Herr? Sollen wir es ausreißen? Sollen wir dafür sorgen, dass dein Acker ohne Unkraut aufwächst? In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, geht es um Heil. Es geht um Rettung. Das erste Wort, das Jesus gebraucht, ist das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem Mann, der guten Samen auf den Acker sät. Jesus erzählt uns diese Geschichte nicht als Spiegelreporter, der mitempfindet mit diesem Bierbauern, der jetzt geschädigt ist durch den Wind, der ihm die Herbizide und Fungizide und was da alles gespreit wird, auf seine Biopflanzen getragen hat. Hier geht es, Jesus sagt es, hier geht es um deine Rettung, um meine Rettung. Heil, das Himmelreich, das heißt, wir sollen bei Gott als Gerettete ankommen. Diese Rettung hat Jesus begonnen und hat sie aufgerichtet. Das ist das Reich des Himmels. Und schon damals wurde Jesus nach dieser Geschichte gefragt, Jesus, was bedeutet das? Was willst du mit dieser Geschichte erklären? Ich denke, dass uns einiges bekannt vorkommen wird, auch wenn wir die Erklärung jetzt hören. Einige Verse weiter im gleichen Matthäus 13 finden wir die Wiederholung der Geschichte. Ab Vers 36 lese ich: Da entließ Jesus das Volk und kam heim, und seine Jünger traten zu ihm und baten: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut ausgejätet und mit Feuer verbrennt wird, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden aus seinem Reich alle sammeln, die zum Abfall verführen und die selbst Unrecht tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird heulen und Zähne klappen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Jesus erklärt diese Geschichte und deutet sie auf das Reich Gottes, auf die Rettung von dir und von mir. Und es ist seltsam. Normalerweise ist der gute Same das Wort Gottes. Wir haben einige Gleichnisse, wo Jesus das so auslegt. Aber hier sagt er, der gute Same, das seid ihr. Ihr seid in diese Welt gepflanzt. Ihr sollt Frucht bringen. Wie eine Pflanze wächst und die Gene in diesem Samenkorn zur Entfaltung kommen. Und wenn die gut sind, dann gibt es gute Frucht. Es erinnert uns an das Gleichnis vom Baum mit den guten Wurzeln, wo Jesus gesagt, wenn der Baum gut ist, dann gibt es auch gute Früchte. Ist der Baum kaputt, gibt es auch kaputte Früchte. Jesus sagt also hier, ihr seid dieser gute Same. Ihr sollt Frucht bringen, zum Beispiel Geduld. In brenzligen Situationen, wenn einem die Nerven schier durchgehen, dass man dann ruhig bleibt. Dass man Liebe übt, trotz Schwierigkeiten, wenn der andere nicht so liebenswert ist. Liebe ohne das ist einfach. Aber wenn der andere etwas Probleme macht, auch der Ehepartner vielleicht nicht immer einfach zu lieben ist, dann ist Liebe eine Frucht. Oder großzügige Güte in einer Welt, die etwas ganz anderes lebt, wo man hört, schau, dass dein Teil am größten ist. Gib nicht viel weg. Güte ist freigebig. Oder freundlich bleiben, wenn der andere ausfällig wird. Da ist die ganze Chemie des Körpers der Gegner. Wenn es trotzdem gewachsen ist, wenn es trotzdem freundlich bleibt, dann ist eine Frucht gewachsen. Über Jahre. Etwas, das gut ist, das Gott entfaltet hat. Genauso ist es beim Unkraut. Auch der Feind hat seine Pflanzen. Auch die können wachsen und größer werden. Gemeines Ausnutzen zum Beispiel. Wenn die Vorteile auf der einen Seite sind und man sagt, so, jetzt sieht's niemand und jetzt mache ich meinen Schachzug. Das beginnt immer klein. Das wird immer größer. Oder das Herumschreien, anstatt zu argumentieren. Das kann man auch im Kleinen schon üben, zu Hause. Und das wird dann irgendwann größer und entartet zum Krieg. Oder der Streit. Der Streit ist auch eine Frucht. Er entsteht in Auseinandersetzungen, die normalerweise immer vorkommen im Alltag. Es gibt Auseinandersetzungen. Aber ob eine Auseinandersetzung ein Streit wird, da ist einiges an böser Frucht, die da mitspielt. Dass man statt sachliche Lösungen zu suchen, alles sehr persönlich nimmt und den anderen vernichten möchte. Das ist das Feld. Jesus erzählt von diesem praktischen Feld. Und in diesem Feld ist eine Frage versteckt. Und um die Frage wollen wir uns heute noch etwas mehr Gedanken machen. Ich sehe die Frage in diesem Gleichnis bei den Knechten, die zum Hausherrn kommen und sagen, Herr, dieses Feld, das müsste gut sein. Aber es ist nicht. Da hat's Unkraut. Und das ist eine Riesenspannung. Und die Frage, die sich aus dieser Spannung ergibt, ist, was sollen wir tun? Was machen wir mit der Spannung? Es ist die Frage der Bekämpfung des Bösen. Sie entsteht immer dort, wo wir selbst Böses miterleben. Zum Beispiel, wir werden hineingezogen in einen Konflikt, der vielleicht gar nicht unser ist, aber wir kennen jemand gut, der erzählt und es schwappt so etwas über. Da kommt Gefühl und Negatives. Klagen gegen böses Handeln eines Dritten. Und das hat eine Reaktion auf uns. Plötzlich beginnt das bei uns etwas zu machen und wir sind nicht mehr neutral, auch wenn wir Schweizer sind. Wir erleben Böses und es zieht uns in dieses Böse hinein. Die beste Pflanze, die schönste Weizenpflanze kann nicht im Frieden leben, wenn das böse Unkraut nicht will. Es macht Schatten, es zieht die Wurzeln, die Nährstoffe raus, es verdrängt das Gute. Das beginnt schon, wenn wir nur Böses miterleben. Es ist noch eine Stufe stärker, wenn wir selbst Böses erleben, das uns trifft. Ich habe zum Beispiel einmal bei einem Kanzeltausch, das ist übrigens aus Perspektive der Pastoren so genannt, Kanzeltausch, denn ich habe tatsächlich eine andere Kanzel. Aber ihr habt einen anderen Redner. Ich war einmal vor Jahren bei einem Kanzeltausch im Zürcher Oberland und dann hat mir jemand erzählt, er kennt jemand aus Einsiedeln und ich habe nachgefragt und dann hat mir gesagt, das ist mein Arbeitskollege und der hat über dich schon einiges erzählt. Und ich sage, ja, was denn? Ja, nichts Gutes. Ich habe mich dann getraut nachzufragen, was denn das war. Es war dann schon ziemlich allgemein. Er hat gemeint, der hätte auch Dreck am Stecken. Und ich kenne diesen Mann gar nicht. Die Reaktion, die ich hatte, die war ziemlich heftig. Also ich habe es nicht gezeigt, damals im Kanzeltausch. Aber das hat mir bei der Heimfahrt ziemlich rumort. Was möchte dieser Herr, der mich gar nicht kennt, über mich sagen? Spannend war, dass sein Sohn meinen Sohn ziemlich geplagt hat in der Schule. Ich weiß nicht, ob das damals, habe ich es nachher gemerkt. Aber das sind Dinge, wenn sie uns persönlich betreffen, sind sie noch viel stärker. Und dann gibt es noch etwas Drittes, das uns in diesem Bild begegnet. Das kann uns umgeben. Eine Situation kann generell verseucht sein von bösen Dingen. Zum Beispiel, wenn du in einer Firma arbeitest, die in einen Betrugsfall verwickelt ist. Und es ist noch nicht ans Licht gekommen. Das ist Gift. Und das kann auch kleiner sein. Ein Team, in dem Streit herrscht. Eine Nachbarschaft, wo man langjährige Fäden führt. Und du kommst frisch in dieses Quartier und plötzlich wirst du auf eine Seite manipuliert. Das sind Situationen. Also es gibt diese drei Möglichkeiten. Entweder man hört vom Bösen, man bekommt es mit, man wird selber betroffen oder man ist in einem Umfeld, wo das immer wieder passiert. Ich erzähle euch zwei Fälle, Die sind tatsächlich, ich habe sie etwas abgeändert, dass man sie nicht nachverfolgen kann. Aber ich denke, Fälle helfen uns immer, etwas konkret zu sehen, nicht einfach nur dieses Bild zu sehen. Jesus hat mit dem Bild etwas gemeint. Ich kenne ein Paar, das hatte lange von einem eigenen Haus geträumt, in einem ruhigen, grünen Dorf, und sie haben dann das endlich gefunden und sich ihr Chalet gebaut. Kurz nach dem Einzug haben sie bemerkt, dass die Nachbarschaft giftig ist. Also ein Nachbar im Speziellen. Plötzlich flatterten Briefe vom Gericht ein, Anklagen wegen nicht eingehaltener Baunormen. Und es gab jahrelange Kämpfe und Streitereien. Schlussendlich ist es sehr tragisch ausgegangen. Das Haus ist nicht mehr ihres. Der Grund? Sie wussten es nicht. Der wollte keine Nachbarn haben. Der hatte eine Wiese vor sich mit einer schönen Aussicht. Ob es tatsächlich nur das war? Ob er sonst irgendetwas hatte gegen sie? Der Feind. Oder ein anderes, jüngeres Beispiel. Eine Arbeitskollegin in einem Team, das ich nicht näher bezeichne, ist bekannt dafür, dass sie ab und zu früher nach Hause geht. Ob sie dann sagt, sie sei krank oder etwas anderes vorschiebt, ist zweitrangig. Jedenfalls, sie nutzt ihre Kollegen spürbar aus. Die machen dann die Arbeiten fertig für sie im Team. Sie ist mit einem Schweizer Team und die Schweizer sind neutral. Deswegen sagen sie sehr lange nichts, bis dann einem der Kragen platzt und der bekommt dann das Fett ab. Ab dann ist Kampf angesagt und jede Gelegenheit nutzt diese Person, um diese Person zurückzuschädigen. Das sind Situationen, die passieren im Alltag. Ich denke bei euch auch. Könnte sein im Alltag, im Beruf, manchmal sogar in der Familie. Wo haben wir solche Momente erlebt, wo die Feindschaft plötzlich sichtbar wird, wo der Friede gestört ist? Immer dann kommt der gute Same, den Gott gesät hat, in Bedrängnis. Immer dann. Der Friede ist weg, die Freude wird erstickt. Man kommt in Gefahr, dass man selber anfängt, böse zu reagieren. Und es ist sehr verständlich, wenn ich jetzt die Worte dieser Knechte einmal auf die Situation anwende, dass wir vielleicht fragen, Jesus, braucht es hier nicht ein Machtwort, eine Hacke? Müsste man das Richter rausreißen? Müsste jetzt nicht entschlossen vorgegangen werden? Bräuchten wir jetzt nicht eine Kampftruppe, Gleichgesinnte? Jetzt muss man doch dem Übel ein Ende machen, das kann doch nicht sein. Und genau das ist die Frage, die diese Knechte an den Hausherrn gestellt haben. Wie sollen wir die Auseinandersetzung mit diesem Unkraut oder wie sollen wir die Auseinandersetzung mit dem, was so feindlich gegen Gottes Plan kommt, wie sollen wir die führen? Wogegen sollen wir kämpfen und wogegen nicht? Was ist geistlicher Kampf und was war ein falsch verstandener geistlicher Kampf? Ich habe eine gute Nachricht für euch heute. Jesus hat in dem, was er hier erklärt hat, sehr viel über diesen Kampf gesagt. Ich lese uns den ganzen Erklärungstext noch einmal vor. Und dann werden wir einige dieser wichtigen Aussagen unter die Lupe nehmen und schauen, wie können wir die anwenden, wenn uns das passiert. Und vielleicht sind einige unter euch mittendrin. Bei anderen kommt es vielleicht morgen am Nachmittag wieder. Oder er hatte das letzte Woche und noch nicht so richtig verdaut. Es ist sehr relevant, was Jesus hier für unser Leben hat. Da entließ Jesus das Volk und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und baten, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen aussät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden aus seinem Reich alle sammeln, die zum Abfall verführen und die selbst Unrecht tun. Und sie werden in den Feuerofen werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Was sind die Antworten, die Jesus diesen Knechten durch die Antwort des Hausvaters gibt? Der Hausvater hat ihnen gesagt, lasst beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich das zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrennt. Aber den Weizen sammelt mir in die Scheune. Das Erste, was Jesus hier lehrt und seinen Jünger beibringt in dieser Geschichte ist, Gott ist der Richter. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wann das Ende der Welt ist und wann dieses Gericht stattfindet über Böse und Gut. Gott allein hat dazu die Vollmacht und Jesus erklärt das noch genauer. Er sagt, der Menschensohn, der Sohn Gottes wird seine Engel senden. Ihm ist das Gericht übertragen. Jesus ist der Einzige, der vollkommen gerecht ist. Er ist der Einzige, der Mensch wurde und alle Sünden erleben hätte können. Aber er hat sie nicht getan. Deswegen hat Gott, der Vater, ausgewählt, dass dieser Sohn, der gerechte Sohn, Richter sein wird über diese Welt. Der Zeitpunkt liegt noch in der Zukunft. In der Geschichte haben wir x Bilder vom jüngsten Gericht. Das ist dieser Moment, wenn Gott urteilt. Und er wird kommen. Die Folge davon ist, wir sind nicht Richter. Wenn Gott der Richter ist, mit seinem beauftragten Richter Jesus, dann sind wir nicht Richter. Einfach Punkt, nicht. Wir haben keinen Auftrag zum Vollzug. Wir haben keine Berechtigung zum abschließenden Urteil. Jesus ist gekommen, nicht um zu richten. Das hat er zu Beginn seiner Botschaft gesagt. Das schließt aber nicht aus, dass Jesus einmal richten wird. Aber es zeigt, mit welcher Absicht Jesus in die Welt gekommen ist. Und dieser Kreis wird sich ganz am Schluss wieder schließen. Ich mache schon die Brücke zum Schluss, zum Evangelium. Aber hier, Gott ist der Richter, wir sind's nicht. Was heißt das in Bezug auf unsere Situation, wenn wir so angefochten sind? Wenn irgendetwas Böses an uns oder um uns oder in der Umgebung passiert. Wir sind aufgefordert, das zu bleiben, was wir hier in diesem Gleichnis sind. Gute Same, gute Pflanzen, die sich nicht irritieren lassen von diesem Unkraut, die weiter ihre Wurzeln in die Erde stecken, die weiter ihr Gesicht gegen den Himmel heben, die weiter alles entgegennehmen, was Gott gibt, dass es wächst. Die Luft, die Sonnenstrahlen, den Dünger, das Wasser, die Wärme. Und sich durch nichts davon ablenken lassen, dass sie wachsen bis zum Ende. Jetzt tönt das vielleicht etwas theoretisch. Es wäre theoretisch, wenn wir das trennen von unserem Leben. Wenn wir aber mittendrin diese Entscheidung treffen, Gott hat uns nicht in die Rolle des Richters gesetzt hier, sondern er hat uns eine klare Rolle zugewiesen. Wir sind die Pflanzen. Dann beginnt das in der Situation, einige Veränderungen auszulösen. Zum Beispiel werde ich hinsetzen und mich fragen, Herr, was gibt es an guter Frucht in dieser Situation, die ich brauche? Und das ist in der Bibel eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Zum Beispiel im Epheser, wo diese Früchte des Geistes beschrieben sind. Dort besteht ein Gegensatz. Es heißt, die Früchte des Geistes, aber auch die Früchte, die kommen durch die Leidenschaften. Und viele davon kann man in Verbindung setzen. Geduld und Ungeduld, Hass und Liebe, Freundlichkeit und Herumschreien. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, habe ich eine ganze Liste an diesen negativen Begriffen. Und ich frage mich, was trifft mich am meisten? Die Gemeinheit oder das Hintenrumreden? Oder den nicht nachvollziehbaren komischen Entscheid, den ich jetzt da vor mir habe, der böse für mich wirkt? Und ich frage mich, Herr, was ist die gute Frucht dazu? Was hilft dein Geist mir, denn ich bin eine Pflanze. Ich möchte eine ganz kurze Klammerbemerkung machen hier. Es gibt einen Ausnahmefall, wo wir doch Richter sind. Einfach zum Verständnis in der ganzen Bibel, nicht, dass wir da etwas durcheinander bringen. Gott gibt uns Verantwortung für einen Bereich. Das ist unser Leben und das ist unsere Familie und unser Umfeld, wo wir Verantwortung tragen. Bis hin zur Verantwortung in der Gesellschaft. In der Schweiz sind wir mit Teil der Regierung, weil wir Demokraten sind. Da haben wir einen gewissen Teil an Mitverantwortung. Aber es beginnt im eigenen Leben. Und da sagt die Bibel ganz klar, richtet. Richtet alles, was nicht gut ist und räumt das raus. Dort sind wir Richter. Wir sind nicht Richter über alles, nicht über die Welt. Aber über den Bereich, wo wir selber betroffen sind. Nicht, dass man denkt, oh, ich darf meine Kinder nicht erziehen. Nein, das ist wichtig, dass man die Kinder erzieht. Und dort haben wir eine bestimmte Gerichtsgewalt. Wir haben Möglichkeit zu korrigieren und zu strafen oder zu belohnen. Das ist der Richter. Einfach, dass wir das nicht auseinander dividieren in einer falschen Art. Ich komme zum zweiten Gedanken. Gott möchte nicht, und so erklärt Jesus das, dass der Kampf mit falschen Mitteln geführt wird. Wir alle kennen das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist nicht so bei Gott. Man kann nicht Gutes erreichen, indem dass man böse Mittel einsetzt. Es gibt sehr viele Negativbeispiele in der Kirchengeschichte, die Lehrstücke dafür sind. Zum Beispiel die christliche Inquisition, die eigentlich wollte, dass der Glaube sauber bleibt und klar bleibt. Und was hat sie gemacht? Menschen umgebracht. Heilige Kriege, gegenseitiges Absprechen des Glaubens und auch moderne Schlammschlachten. Das ist nicht Gottes Plan. Warum nicht? Kampf kann sehr schnell dazu führen, dass auch Gutes zerstört wird, das gewachsen ist. Und dieses Feld, das wir hier sehen, in diesem Fall ist die Mehrheit davon Gutes, das gewachsen ist. Es könnte auch umgekehrt sein. Es könnte sein, dass eine einzige Weizenpflanze gesund in einem Feld von Unkraut steht. Aber Gott sieht diese eine gesunde Pflanze. Das ist das, was er hat wachsen lassen, das, was er gesät hat. Dort, wo ein Mensch gehört hat und sein Herz geöffnet hat und gesagt hat, Gott, du darfst mich verändern. Ich richte mich selbst, damit ich nicht gerichtet werde. Jesus hat gewarnt hier, dass wir nicht in der Überreaktion gegen das Böse selber zu Bösen werden. Man kann überregieren, man kann Macht missbrauchen, man kann Grenzen des eigenen Auftrags und Bereichs überschreiten. Es kann Rechtsfälle geben, sogar unter Christen leider. Bittere Trennungen und Schäden in Beziehungen. Und all das sind Dinge, die Gutes in Gottes Augen zerstören. Im Fokus dieses Gleichnisses, das Jesus erklärt, ist das Reich Gottes. Das, was neu wachsen soll. Das Unabwendbare ist, dass es immer noch das Alte gibt und immer noch den Feind gibt, der vorher und jetzt auch noch alles zerstören möchte. Aber die neue Botschaft ist, jetzt ist das Reich gekommen. Es hat jetzt begonnen. Und was begonnen hat, wird nicht untergehen. Es darf nicht untergehen. Wenden wir das an. Was bedeutet das auf den Moment, wo wir selber so gekitzelt sind, dass es umschwappt, dass unsere Emotionen negativ werden, dass wir plötzlich auch Rache- und Hassgefühle haben und denken, jetzt muss man etwas machen. Jetzt ist der Zapfen ab der Feldliner Gutte der Seite Bündner. Ändert meine Reaktion auf das Böse irgendetwas, das auch böse ist? Das ist ein Filter. Nicht das Unkraut ausreißen mit den gleichen Mitteln. Das Gute ist, hier zu fragen, welches heilige, gewachsene Gut könnte Schaden nehmen, wenn ich so und so reagiere? Und dann habe ich einen Filter. Und ich bin wie der Bauer, der mit seinen Knechten vielleicht am Rand des Feldes steht und sagt, ich überlege jetzt gerade, ob die Idee gut ist, wenn ihr da reingeht. Wie viele Halme werdet ihr zertrampeln, bis ihr nur schon an dem Punkt seid, wo das Unkraut wächst? Und was für eine Verheerung werdet ihr hinterlassen, wenn ihr mit den Hacken beginnt? Und dann müsst ihr mit dem Schubkarren das ganze Unkraut auch noch aus dem Feld fahren. Und ihr hinterlasst nochmal eine Spur. Wir spüren in diesem Gleichnis, wie sorgfältig der Gutsherr über diese einzelnen Halme, die gewachsen sind, achtet. Es ist für mich ein Bild für die ganze Gemeinde. Jeder Einzelne hat eine Geschichte mit Gott und es ist nicht gut, wenn da Schaden entsteht. Wir sollten sehr, sehr sorgsam miteinander umgehen, auch wenn wir Spannungen haben. Ihr merkt, ich weiß von eurer Situation etwas. Aber ich habe gefunden, diesen Text, den habe ich letztes Jahr im Sommer gepredigt. Dieser Text hat uns als Gemeinde schon so oft geholfen, mir als Leiter schon so oft geholfen. So zu sein, wie Jesus das sieht. Den Einzelnen in seinem gewachsenen Zustand. Und vielleicht ist er noch nicht vollkommen, wahrscheinlich nicht. Und vielleicht hat er noch nicht viele Früchte angesetzt. Und man denkt, sieht aus wie ein Unkraut. Nein, nein. Gott hat Geduld bis ans Ende. Und er hat Geduld, weil er das will. Jesus lehrt uns in dieser Spannung, die wir jetzt aushalten müssen. Das ist eine Spannung. Lehrt uns, dass wir nicht selber Rache üben, sondern dass wir all das Gott überlassen. Also das Negative, das passiert, das ich nicht einordnen kann, das muss ich Gott überlassen. Und jetzt kommt's. Besiege das Böse mit Gutem. Frage, wie kann ich jetzt in dieser Situation sogar für das, was mir feindlich gegenüberkommt, so reagieren, dass es am Ende ein Sieg wird? Jetzt komme ich zum nächsten Überschrift. Der Endzustand, was Jesus hier eigentlich hinterlässt mit seinen beiden Aussagen, Gott ist der Richter und kein Kampf mit schlechten Mitteln, das hat als Folge, es bleibt eine Spannung. Es bleibt eine Spannung zwischen dem, was sein sollte und zu dem, was ist. Jesus hat aus diesem Grund seinen Jüngern oft gesagt, ihr müsst Bereitschaft zum Leiden haben. Das ist das Leiden. Dass Dinge noch nicht so sind, wie Gott sie möchte. Das ist die Ursache von Leiden. Nicht alles löst sich hier und heute in ein Happy End auf. Nicht alles wird schon lösbar. Nicht alles wird bestraft, was an Bösem geschieht. Und die Antwort darauf, warum das so ist, das ist Evangelium. Ich habe es vorher schon angetönt, es kommt noch Evangelium. In 2. Petrus 3, Vers 9, wird diese Spannung in einem Satz thematisiert und da heißt es, die einen sagen, Gott kommt sowieso nie. Er wird nicht zurückkommen. Und dann sagt Petrus, er wird zurückkommen und er wartet, dass möglichst viele umkehren. Er wird zurückkommen, aber er wartet, dass möglichst viele erkennen, bei mir ist Unkraut und sich selbst richten. Und verwandelt werden, das ist das Wunder in diesem Gleichnis, man kann verwandelt werden von einer Unkrautpflanze in eine Weizenpflanze. Nicht jeder, der vom Bösen bestimmt ist und ab und zu etwas Böses tut, bleibt das bis zum Ende. Gott sei Dank. Wenn es so wäre, hätten wir kein Evangelium in dieser Welt. Es gibt die Umkehr und es gibt das Evangelium. Das hineinkommt mitten in dieses Feld und Dinge ändert. Und plötzlich Einsicht schenkt, was habe ich gemacht? Ich habe eine furchtbare Situation mal erlebt. Da war ich sehr, sehr jung. Mitten im Studium noch, habe ein Praktikum gemacht und ich habe mich sehr investiert in dieses Praktikum. Und ich meinte, in dieser Gemeinde etwas entdeckt zu haben, das mich sehr gestört hat. Und ich habe dann einen Brief geschrieben an die betreffende Person. Und das war aber nach meinem Praktikum. Ich hatte mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich gedacht, ich müsste das jetzt zu einem Thema machen. Viel, viel später, 10 Jahre später, habe ich eingesehen, was ich dort gemacht habe. Ich war damals so überzeugt, dass das alles stimmt. Aber mittlerweile hatte ich selber Kinder. war selber Vater, habe einiges selbst erlebt. Und plötzlich begannen die Dinge sich etwas anders anzufühlen, die ich dort beobachtet habe. Vielleicht wisst ihr, in welche Richtung das meine Kritik ging damals. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt für eine Entmutigung. Ich weiß nicht, wie es angekommen ist. Ich habe nie mehr was gehört von dieser Familie. Und deswegen tut es mir noch mehr leid. Dass Gott etwas verändern kann, trotz unseren Fehlern, ist Evangelium. Und genau in dieser Auseinandersetzung werden wir auch dankbar für das, was Gott an uns verändert hat. Deswegen sagt Gott durch Jesus in diesem Gleichnis, ihr seid gepflanzt, ihr seid nicht von selbst gewachsen. Es ist das, was Gott bei euch getan hat, das ist das Gute. Die Perspektive des Evangeliums ist sehr, sehr wichtig. Hier haben wir den Vers, der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. In jeder spannungsvollen Feldsituation, die wir haben, ist diese Botschaft die Chance. Genau die. Im gleichen Sinn lesen wir im Epheser 4, Vers 2, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Das ist ziemlich hart, das Wort ertragt. Das ist nicht so positiv. Also dann hat man schon ziemlich Mühe. Aber das ist ein Auftrag. Wegen dieser Absicht. Dass jemand umkehren kann, braucht er jemand, der ihn auch dann erträgt, wenn er es falsch macht. Es ist die Chance da, dass Gott zu ihm spricht. Wir nehmen dieses Bild mit. Ich habe versucht, das grafisch etwas darzustellen. Die ungestümen Angestellten mit ihrer Brille links. Das Negative besonders schwarz. Alles in Gewitterstimmung. Und dann kommt dieser Ruf, wir sollten jetzt mit der Hacke eingreifen. Oder der Blick des Hausherrn, der die goldene Ernte schon vor Augen sieht. Ich habe versucht, etwas gelb einzufärben. Das heißt nicht, dass Gott nicht die Fehler sieht und dass Gott das Unkraut nicht hasst. Aber Gott sieht die Ernte der gesunden Halme. Und er sieht, dass seine Gemeinde Sorgfalt braucht. Lasst dieses Bild eine Minute auf euch wirken. Es gibt eigentlich keine große Wahlmöglichkeit, die ich hier anbieten kann. Also ich kann nicht sagen, ich empfehle euch links. Es gibt eigentlich nur das rechte Bild. Aber vielleicht hilft es euch, das einfach nochmal einzuprägen. Und ich werde beten zum Schluss. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Botschaft, wo du gelebt hast. Die Möglichkeit, zum Menschen immer wieder zurückzurufen. Und nicht wenige von den Jüngern haben das gebraucht. Der Petrus. Ja, der Jakobus und der Johannes. Und ich danke dir, dass du es so oft an uns bewiesen hast, dass du uns zurechtbringst, wenn wir falsch gewickelt sind. Herr, schenke uns, dass wir können sorgfältig mit dem Geschenkten umgehen, wo du uns und anderen geschenkt hast. Mit dem Frieden, mit dem Wachstum vom anderen. Herr, schenke uns, dass das Miteinander, auch wenn es manchmal schwierig ist, dich ehrt. Dich, der Herr über alles. Und der Richter über alles. Amen.